Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Der Stromkonzern BKW zieht den Stecker. Das Kernkraftwerk Mühleberg wird in 6 Jahren abgeschaltet. Konzernchefin Thoma erklärt.
Es war ein schwieriger Entscheid, aber es ist trotzdem ein zukunftsweisender Entscheid und es ist richtig, dass er so gefallen ist.
Die Finanzmarktaufsicht knallt mit der Peitsche. Die UBS muss ihre Risiken mit mehr Eigenkapital absichern. Konzernchef Ermotti beschwichtigt.
Das ist eine temporäre Maßnahme der Firma. Es bestätigt einmal mehr, wie wichtig es ist, für uns kapitalstark zu sein, für erwartete und unerwartete Fälle vorbereitet zu sein.
Dann Computerspiele aus der Schweiz.
Wir wussten, dass wir ein letztes großes Spiel machen wollen, bevor die Firma dann hops geht.
Die Zürcher Firma Bitforge ist nicht hops gegangen. Sie setzt inzwischen 500.000 Franken um. Die Entwickler von Computerspielen haben es aber nicht leicht in der Schweiz. Sie finden kaum Kapitalgeber. Der Blick auf eine junge, kreative, aber noch kleine Branche in unserem Schwerpunkt heute. Trend am Mikrofon Ivan Lieberherr. Der Ausstieg aus der Kernenergie wird konkret. Statt immer mehr in die Sicherheit der über 40 Jahre alten Anlage in Mühleberg zu investieren, nimmt die BKW den Meiler 2019 vom Netz. Der Berner Energiekonzern ist der erste Energieversorger der Schweiz, der diesen Schritt macht. Die anderen dürften nicht so rasch folgen. Tobias Fessler berichtet.
Lichter löschen, Stecker raus. 2019 ist Schluss in Mühleberg. BKW-Verwaltungsratspräsident Urs Gasche bekräftigte am Mittwoch.
Das ist ein definitiver Entscheid.
Daran gibt es nichts zu rütteln.
Es ist nicht ein Entscheid, den man dann einfach wieder in Wiedererwägung zu ziehen gedenkt.
In 6 Jahren gilt es ernst. Kernkraftwerk runterfahren, Brennelemente auskühlen lassen, Reaktor zurückbauen. 2035 soll wieder grüne Wiese sein. Die BKW hätte viel Geld in zusätzliche Sicherheit in Mühleberg investieren müssen. Geld, das sie nicht wieder hätte einnehmen können, erklärt BKW-Chefin Susanne Thoma.
Ja, zusammengefasst kann man sagen, tiefer Strompreis, wenig Aussicht, dass es sich schnell erholen wird und größere Risiken bezüglich zusätzlichen technischen Auflagen.
170 Millionen Franken hatte der Energiekonzern für die zahlreichen Nachbesserungen veranschlagt. Nachbesserungen, welche die Aufsichtsbehörde ENSI ausdrücklich gefordert hatte. Die Lage muss für Mühleberg nun vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat neu beurteilt werden, sagt dann auch dessen Sprecher Sebastian Huber.
Wir erwarten von der BKW, dass sie eine neue Nachrüstplanung erstellt und aufzeigt, wie sie die notwendigen Verbesserungen der Sicherheit des Kernkraftwerks Mühleberg in dieser Restlaufzeit gewährleisten will.
Statt 170 Millionen will die BKW nun noch 15 Millionen in die zusätzliche Sicherheit investieren. Jörg Buri von der Schweizerischen Energiestiftung reicht das nicht.
Wir fordern, dass das AKW Mühleberg bis zum letzten Tag sicher ist. Das ENSI hat vor 3 Jahren gesagt, es sei nicht sicher, es müsse repariert werden. Und jetzt nur kosmetische Reparaturen zu machen, ist ganz sicher nicht im Sinne der Sicherheit der Bevölkerung.
Investiere die BKW nicht, müsse Mühleberg sofort vom Netz. Kurt Lanz, Leiter Infrastruktur, Energie und Umwelt beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse, sieht das anders. Er geht nicht davon aus, dass Mühleberg nun zum Sicherheitsrisiko werde.
Man hat eher eine Übersicherheit sozusagen vor Augen. Von dem her gehen wir ganz klar davon aus, dass hier keine Probleme zu erwarten sind.
Gegner der Atomenergie sehen das freilich anders und fordern, dass nach Mühleberg nun auch die ältesten AKWs der Schweiz, die AXPO-Reaktoren Betznau 1 und 2, vom Netz gehen sollen. Den BKW-Entscheid wollte die AXPO nicht kommentieren. Fest steht nur, dieser hat keinen Einfluss auf den Weiterbetrieb der beiden Kraftwerke. AXPO-Sprecher Erwin Scherer.
AXPO beabsichtigt, das Kernkraftwerk Betznau so lange zu betreiben, wie es von der Aufsichtsbehörde als sicher bewertet wird.
Klar ist, die AXPO investiert derzeit 700 Millionen Franken in die beiden Anlagen. Dass sich die AXPO diese Investitionen freiwillig ans Bein streichen wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Deshalb ist vorderhand nur für Mühleberg klar, wann der Schalter umgelegt werden soll. Die restlichen 4 Kernkraftwerke werden auch über 2019 für einen Drittel der Schweizer Stromproduktion aufkommen. Es sei denn, Politik oder das Volk entscheiden anders.
Trend.
Die rauschende Party ist seit Jahren vorbei, doch der Bankerschädel brummt immer noch. Und das Aufräumen ist teuer. Große Banken wie die Deutsche Bank oder JP Morgan, sie legen Milliarden zur Seite, um allfällige Bußen zu bezahlen. Bußen, weil sie in der Partylaune Grenzen überschritten haben. Die UBS hat für viele Vergehen bereits die Zeche bezahlt. Aber weitere Rechtsfälle drohen und damit weitere saftige Bußen. Der Finanzmarktaufsicht FINMA ist das nicht geheuer. Sie verlangt von der UBS deshalb einen Risikozuschlag beim Eigenkapital. Jan Baumann.
In dieser Form gab es das noch nie. Die größte Schweizer Bank muss vor Publikum ihr eigenes internes Risikomodell nachbessern. Und das auf Geheiß der Finanzmarktaufsicht FINMA. Konzernchef Sergio Ermotti versucht es gelassen zu nehmen.
Das ist eine temporäre Maßnahme der FINMA. Es bestätigt einmal mehr, wie wichtig es ist, für uns kapitalstark zu sein, für erwartete und unerwartete Fälle vorbereitet zu sein.
Finanziell fällt die FINMA-Auflage ins Gewicht. Und zwar mit zusätzlichen 28 Milliarden Franken sogenannten Risikoaktiven. Sie stehen für die Gefahren, die die Bank im Geschäft eingeht und die sie nun mit mehr Eigenkapital besser absichern muss. Ein Rückschlag für Ermotti, der seit seinem Amtsantritt betont, wie gut kapitalisiert seine Bank sei. Unangenehm sei die Auflage der FINMA schon, räumt er ein.
Ja, ich bin kein Masochist.
Wieso genau die Finanzmarktaufsicht die UBS maßregelt, verrät weder die Bank noch die Behörde. Ist es der Verdacht auf Devisenkursmanipulation, bei der die UBS mitgemischt haben soll? Nein, sagt Ermotti.
Hat nichts zu tun mit einem spezifischen Fall, sondern mit das ganze Portfolio.
Die FINMA hält sich ebenfalls zurück mit Kommentaren. Dass ihr Misstrauensvotum heute von der UBS publik gemacht werden musste, ist peinlich genug für die Bank. Nichts ändert der jüngste Schritt außerdem an einer anderen Vorsichtsmaßnahme der Behörde. Laufend kontrollieren Aufpasser der FINMA das UBS Investmentbanking. Sie rückten auf den Plan, weil vor gut 2 Jahren der UBS-Händler Kweku Adoboli über 2 Milliarden Dollar verspekulierte. Der Skandal bewog den damaligen Bankchef Oswald Grübel zum Rücktritt. Nun soll es Nachfolger Sergio Ermotti richten. Erneut hat er jetzt für Rechtsfälle und Auseinandersetzungen mit den Behörden Geld auf die Seite legen müssen. Über 500 Millionen Franken allein im vergangenen Quartal. Diese Rückstellungen braucht die Bank, um auch weiterhin im großen Stil Bußen für vergangene Verfehlungen zu bezahlen. Die strengen Blicke der Aufsicht im Rücken und immer neue Rechtsprobleme vor sich, so hatte sich UBS-Chef Ermotti seine Aufgabe wohl nicht vorgestellt, als er vor 2 Jahren den Posten übernahm.
Jan Baumann. Die UBS denkt auch darüber nach, ihr Schweizer Geschäft in eine neue Tochtergesellschaft auszulagern. Dazu könnten das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden gehören und die von der Schweiz aus betreuten Teile der Vermögensverwaltung. Frage an meinen Kollegen Klaus Ammann. Was bezweckt die UBS mit dieser Abspaltung?
Ja, die Bank hofft so, das klassische Bankgeschäft in der Schweiz im Falle eines Zusammenbruchs der ganzen Bank retten zu können. Sie würde diese Geschäftsteile, die Sie erwähnt haben, auslagern, auch um eine Rettung durch den Staat, wie sie ja bereits einmal nötig war, künftig unnötig zu machen.
Zahlungsverkehr, Lohnkonti, Unternehmenskredite. Im Krisenfall soll das für die Schweiz systemrelevante Geschäft also weiter funktionieren. Andere Teile der Bank könnten abgewickelt werden. Ist damit das sogenannte Too-Big-to-Fail-Problem gelöst? Muss der Staat respektive der Steuerzahler nicht mehr einspringen, wenn die UBS in Schieflage geraten sollte?
Ja, die Wirksamkeit dieses Plans kann zurzeit natürlich noch nicht abschließend beurteilt werden. Da sind noch ganz viele Details offen. Grundsätzlich muss die Bank noch genau definieren, wie die neue Tochter mit der Mutter effektiv verbunden sein soll. Es ist auch nicht klar, ob die Mutter dann für die Tochter im Ernstfall tatsächlich überhaupt nicht mehr haften würde, also ob sie diese tatsächlich nicht mit in den Strudel ziehen würde. Kommt dazu, dass es sich hier auf den ersten Blick zumindest um eine sehr, sehr schweizorientierte Lösung handelt. Die US-Behörden beispielsweise würden es kaum akzeptieren, wenn die UBS im Notfall die Schweizer Bank retten, aber die US-amerikanischen Teile bankrott gehen lassen würde. Da ist also noch sehr vieles offen. Die Klärung dieser Fragen wird dann auch noch Zeit in Anspruch nehmen. Frühestens ab 2015 will die UBS mit der Schaffung dieser Tochtergesellschaft beginnen.
Diese Abspaltungsüberlegungen, macht die UBS die von sich aus oder setzt auch hier die Finanzmarktaufsicht FINMA Druck auf?
Die UBS handelt zumindest nicht direkt auf Druck der FINMA, aber natürlich auch nicht ganz freiwillig. Die Politik verlangt ja von den Großbanken eine Lösung für das Too-Big-to-Fail-Problem. Und die FINMA hat tatsächlich ein Druckmittel in der Hand. Sie kann den Banken, die einen plausiblen Notfallplan vorlegen, nämlich einen sogenannten Kapitalrabatt gewähren. Das heißt, die Bank müsste weniger Eigenkapital bereitstellen, wenn ihr Notfallplan die Aufsicht überzeugt. Und daran sind die Schweizer Großbanken, die ja emsig daran sind, mehr Eigenkapital aufzubauen zurzeit, daran sind sie natürlich sehr interessiert an so einem Rabatt.
Hat die Credit Suisse ähnliche Pläne?
Worüber die Credit Suisse genau nachdenkt, wissen wir nicht. Sie kommuniziert nicht. Klar ist aber, dass sie nachdenkt. Sie muss ja.
Umbau- und Aufräumarbeiten bei der UBS, das waren Informationen und Einschätzungen von Klaus Ammann. Wir wechseln in die Welt der Computerspiele und zeigen, was Schweizer Unternehmen hier zu bieten haben. Gleich nach weiteren Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Und die hat Denise Schmutz zusammengestellt.
In den letzten Jahren haben sich in der Schweiz immer mehr Leute ein Eigenheim geleistet. Denn Kaufen war attraktiver als Mieten, dank der rekordtiefen Hypothekarzinsen. Doch das ändert sich nun, wie ein Modell der Immobilienberatungsfirma Wüst & Partner zeigt. Vor allem in sehr begehrten Regionen sei Mieten wieder lohnenswerter als Kaufen, sagt Patrick Schnorf von Wüst & Partner.
Die Seegemeinden am Genfersee, am Zürichsee, aber auch in der Zentralschweiz, wo man heute, wenn man Wohneigentum kauft, sehr viel Geld in die Hand nehmen muss.
Der Arbeitgeberverband stellt sich nicht grundsätzlich gegen das Reformpaket für AHV und zweite Säule, hat aber einige Vorbehalte. Mit dem vom Bundesrat vorgeschlagenen Rentenalter 65 ab dem Jahr 2026 zum Beispiel ist der neue Direktor Roland Müller nicht zufrieden.
Dass erst dann zumal das Frauenrentenalter aus 65 sein soll, das ist für uns völlig außer Reichweite. Das muss früher geschehen.
Sogar eine Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der AHV schließt Müller nicht von vornherein aus. Allerdings müsste zuerst das Rentenalter 65 bei den Frauen realisiert werden. Eine Libor-Buße für die niederländische Rabobank. 774 Millionen Euro bezahlt das Institut und will damit den weltweiten Skandal um manipulierte Libor-Zinsen hinter sich lassen. Die bisherige Rekordstrafe hat die UBS bekommen, mit rund 1,4 Milliarden Franken. Spanien hat die Rezession überwunden. Von Juli bis August ist das Euro-Krisenland erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder ganz leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1%. Die US-Notenbank Fed dreht den Geldhahn noch nicht zu. Sie kauft weiterhin jeden Monat für 85 Milliarden US-Dollar Staatsanleihen und Hypothekenpapiere. Notenbankpräsident Ben Bernanke will zuerst mehr Fortschritte am Arbeitsmarkt sehen, bevor er den Geldhahn zudreht.
Trend, Thema.
Wer vor drei Jahrzehnten am Bildschirm auf Außerirdische schießen wollte, der musste in die lokale Spielhalle gehen, wenn es denn überhaupt eine gab im Dorf. Heute ist das ganz anders. Heute trägt fast jeder von uns eine Spielkonsole in der Hosentasche mit sich rum, nämlich das Smartphone, das Handy. Computerspiele sind jederzeit und überall verfügbar. Deren Hersteller setzen Milliarden um. Auch Schweizer Unternehmen möchten an diesem lukrativen Geschäft teilhaben. Das ist aber nicht ganz einfach. Philipp Meyer über die Player in der Schweizer Spielebranche.
He is not staying the night. He's a god.
You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. If you want my advice, give this shit up.
So tönt das Videospiel Grand Theft Auto 5. Vor wenigen Wochen kam das Actionspiel in den Verkauf und brach sogleich alle Rekorde. Schon am ersten Verkaufstag gingen Kopien im Wert von fast 800 Millionen Franken über den Ladentisch. Nach drei Tagen hatte die amerikanische Spieleschmiede Rockstar Games die Milliardengrenze geknackt. Die Entwicklungskosten von gegen 260 Millionen Franken sind in weniger als einer Woche gleich fünffach zurückgeflossen. Auch in der Schweiz gibt es Anstrengungen, sich auf dem weltweit wachsenden Markt der Computer- und Videospiele zu etablieren. Von Erfolgen wie jenen der kalifornischen Entwickler kann die Schweiz aber noch nicht einmal träumen.
Dies, obwohl sich in den letzten 10 bis 15 Jahren im Umfeld der technischen Hochschulen eine stattliche Anzahl Spin-offs mit technischen Errungenschaften für die Branche einen Namen gemacht hat, wie René Bauer, Dozent für Game Design an der Zürcher Hochschule der Künste, erklärt.
Die Schweizer sind sehr gut, was Zuliefererfirmen betrifft, sogenannte Middleware. Hier stellen sie qualitativ hochstehende Produkte her, seien sie im Engine-Bereich wie bei Physics Engine oder in anderen Bereichen wie grafischen Visualisierungen.
Sie liefern der weltweiten Spieleindustrie also quasi den Motor, der die Spiele zum Laufen bringt, oder Werkzeuge, die das Erzeugen von spektakulären Spielewelten überhaupt erst möglich machen. Auch der Disney-Konzern finanziert deshalb seit einiger Zeit einen ETH-Ableger. Außerdem haben einzelne internationale Spielemultis, wie zum Beispiel Miniclip, ihren Hauptsitz in die Schweiz verlegt. Allerdings nicht, um hier zu produzieren, sondern um Steuern zu sparen. Seit einigen Jahren wächst in der Schweiz auch eine kleine Entwicklerszene heran. Von einer eigentlichen Spieleindustrie will SRF-Digitalredaktor Guido Berger aber noch nicht sprechen.
Die meisten Unternehmen sind kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern, meistens junge, idealistische Leute, die vielleicht gerade erst aus der Ausbildung kommen. Das bedeutet, dass das sehr stark abhängt von diesen Einzelpersonen. Wenn deren Karriere irgendwie eine Wendung nimmt oder sich andere Möglichkeiten ergeben, dann fällt ein Projekt vielleicht auch sofort auseinander.
60 Milliarden Franken setzte die Spielindustrie im letzten Jahr weltweit um. Gerade einmal ein paar Millionen dürften Schweizer Firmen mit ihren Spielen 2012 eingenommen haben. Genaue Zahlen gibt es nicht. Kleine Erfolgsmeldungen aus der hiesigen Szene gibt es aber dennoch. Zum Beispiel von der Firma Giants Software in Zürich. Deren Landwirtschaftssimulator findet bereits seit 2009 Anhänger auf der ganzen Welt. Insgesamt wurde das Spiel gegen 3 Millionen Mal verkauft. Das Spielprinzip ist einfach: Getreide anbauen, ernten, verkaufen und mit dem Geld imposante neue Landwirtschaftsmaschinen kaufen. Mit etwas Abstand folgen Firmen wie die Zürcher Bitforge und Chibanga sowie die Genfer Everdreamsoft. Diese drei Firmen entwickeln Spiele für mobile Geräte, um vom Boom der Smartphones und Tablets zu profitieren. Guido Berger.
Das bedeutet, dass es recht einfach ist, einzusteigen. Es gibt eine digitale Verteilplattform, also man kommt leicht an Kunden heran. Die Produktion ist auch nicht so aufwendig, wie das bei anderen Spielen ist. Aber umgekehrt heißt das eben, dass das alle machen können, nicht nur kleine Unternehmen in der Schweiz, sondern auch sonst in irgendeinem anderen Land. Und das bedeutet, dass man immer in diesem globalen Konkurrenzdruck steht und dass es sehr schwierig ist, sich da durchzusetzen und auch sehr schwierig ist, überhaupt gesehen zu werden.
Von den rund 600.000 Apps, die 2012 in Apples App Store angeboten wurden, waren über 100.000 Spiele. Eine immense Auswahl. Gemeinsam haben deshalb, mit Ausnahme von Giant Software, alle Firmen, dass sie von selbst entwickelten Projekten alleine noch nicht leben können. Den größten Teil des Umsatzes erzielen die Schweizer Spieleentwickler mit Auftragsarbeiten, erklärt Game Design Dozent René Bauer.
Erstes Mal kann man Geld verdienen bei Sachen, die nachfrageorientiert sind, wie Bitforge als Beispiel, die Werbespiele machen. Dann gibt es daneben im Serious Games Bereich relativ viel, das funktioniert, zum Beispiel Spiele zur Rehabilitation von Kindern, wo man in einem Laufroboter wieder lernen lernt. Oder edukative Spiele, wo man was lernt.
Weil die Entwicklung dieser kleinen Anwendungen dennoch viel Zeit in Anspruch nimmt, können sich die Firmen kaum auf Eigenproduktionen konzentrieren. Auch das nötige Risikokapital ist in der Schweiz noch spärlich vorhanden. Die Spieleentwickler selber beobachten hier aber eine Verbesserung. So sagt Reto Sen, Gründer und Inhaber der Bitforge AG.
Ich sehe, dass es doch schon ein gewisses Interesse gibt, im Spielebereich zu investieren. Ich sehe auch, dass das Potenzial riesig ist. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren durchaus entwickeln.
Allerdings, die Schweizer Wirtschaftsförderer haben im Unterschied zu Kanada beispielsweise diesen Geschäftszweig noch kaum entdeckt. Zudem gibt es in der Schweiz keine Unterhaltungsindustrie, also auch keine Möglichkeiten, Synergien mit verwandten Branchen zu nutzen. Aber es sind auch Voraussetzungen da, die durchaus für eine erfolgreiche Zukunft der Schweizer Entwicklerszene sprechen. Allen voran die gute Ausbildung, betont Zen.
Wir haben neben der ETH, welche hochgradig spezialisierte IT-Absolventen ausbildet, eben auch den sehr breiten Game-Design-Studiengang. Und von da kommen doch auch einige sehr fähige Leute. Und so gesehen ist es im Moment sogar sehr interessant, hier zu sein, dass es viele Absolventen gibt, aus denen wir auswählen können.
Kein Hindernis für die Entwicklung der hiesigen Branche ist die Größe der Schweiz, sagt SRF-Digitalredaktor Guido Berger.
Finnland wäre ein gutes Beispiel für ebenfalls ein kleines Land mit einem kleinen Heimmarkt und einer komischen Sprache, die es zu weltweitem Ruhm gebracht hat bei den Games. Man denkt an Angry Birds, das vom finnischen Unternehmen Rovio stammt, und aktuell gerade Heyday und Clash of Clans, das vom finnischen Unternehmen Supercell stammt. Beides Spiele, die ungeheim erfolgreich sind und von Unternehmen stammen, die zuerst winzig klein und mittlerweile riesig groß sind.
Um die Entwicklung voranzutreiben, wollen sich die Game Designer professionalisieren. Sie haben sich kürzlich in einem Verband zusammengeschlossen. Neue Formen der Zusammenarbeit, vor allem auch im Finanz- und Marketingbereich, sollen dazu beitragen, dass die Schweiz im weltweit wachsenden Videospielmarkt künftig eine größere Rolle spielen kann.
Tausende Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt haben auf ihrem Smartphone Orbital. Ein physikalisches Puzzlespiel, bei dem es darum geht, auf einem kleinen Spielfeld möglichst viele Bälle zu treffen, ohne die Grundlinie zu überschreiten. Was die meisten wohl nicht wissen, das Spiel stammt aus der Schweiz, aus der Zürcher Spieleschmiede Bitforge. Philipp Meyer hat dem jungen Unternehmen einen Besuch abgestattet.
Nicht weit von der Hartbrücke und dem Letzigrundstadion in Zürich, in einem Bürogebäude an der Hohlstraße, ist die Firma Bitforge zu Hause. Wenn man durch die Tür tritt, fällt zuerst auf, was man nicht hört. Konzentrierte Stille empfängt den Besucher. Sechs Menschen sitzen hinter sauber angeordneten Bürotischen. Stünde nicht an der hinteren Wand eine Videokonsole mit der grünen Aufschrift Bitforge Arcade, man würde sich eher in einem normalen Büro als in einer Kreativschmiede wähnen. Nur die Menschen hinter den übergroßen Bildschirmen, in ihren farbigen T-Shirts und zum Teil verwuschelten Frisuren, sehen nicht aus wie Büroangestellte. Bitforge ist eines der ältesten Computerspielunternehmen der Schweiz. Reto Sen und Andreas Hüppi haben die Firma vor 10 Jahren aus dem Informatikstudium heraus gegründet. Wobei Computerspiel eigentlich nicht ganz der richtige Begriff ist. Reto Sen gehörte zu den ersten, die Spiele für Mobiltelefone entwickelten.
Für mich war es eigentlich sofort klar, als ich das erste Handy hatte, welches programmierbar war, dass die PCs irgendwann abgelöst werden durch mobile Computer. Das war eigentlich wirklich das erste Mal, dass man jeder in seiner Hosentasche einen Computer hatte. Und wahrscheinlich waren wir ein bisschen zu früh mit dem, aber...
Die beiden Informatiker hätten wohl spielend in einer Bank Unterschlupf gefunden oder bei einem großen Spielproduzenten im Ausland anheuern können. Doch die Freiheit, eigene Projekte entwickeln zu können, reizte die beiden mehr.
Beide haben zu Hause gewohnt. Wir haben ein Büro von einer Stiftung zur Verfügung gestellt bekommen und hatten eigentlich ein kleines Startrisiko. Außerdem hatte ich schon ein Spiel, welches jeden Monat Geld einbrachte.
Und so wagten die beiden den Schritt in die Selbstständigkeit. Ein Risiko, das sich auszahlte. Mit dem ersten iPhone-Boom entdeckten die Schweizer Firmen die Handys als Marketingplattform und Bitforge war bereit, die entsprechenden Anwendungen zu liefern.
Es gibt viele Firmen, die kommen zum Beispiel klassisch aus dem Webbereich und versuchen, ihre Erfahrung von Desktop aufs Mobilgerät zu bringen. Und bei uns ist es halt wirklich so, dass wir schon zu Anfang mit den kleinen Geräten und kleinen Bildschirmen auskommen mussten und so bessere Leistung aus den Geräten herausholen können.
Die Aufträge häuften sich und die jungen Unternehmer konnten etwas Geld zur Seite legen, bis im Jahr 2009. Mit der Wirtschaftskrise war die Euphorie weg. Das Telefon bei Bitforge blieb stumm, die Mailbox leer. Dem erfolgreichen Anfang drohte ein jähes Ende zu folgen. Der ungeliebte Plan B, Aufgabe der Firma und Jobsuche, rückte immer näher.
Wir wussten, dass wir noch Geld auf der Seite haben und dass wir keine Aufträge haben. Wir wussten, dass wir etwa für diese Zeitspanne Geld haben werden, dass wir ein letztes großes Spiel machen wollen, bevor die Firma dann hops geht, was ja nicht passiert ist. Und wir haben uns ein einfaches Spielkonzept gesucht und gesagt, jetzt nehmen wir dieses Spielkonzept und machen das beste Spiel daraus, was wir können.
Orbital heißt es, ein Puzzlespiel, bei dem man auf kleiner Spielfläche Bälle abschießen muss, ohne dass man die Grundlinie überschreitet. Haufenweise Geld brachte das Spiel, das im App Store gerade mal ein paar Franken kostet, zwar nicht ein, aber es spielte die Investitionen zurück. 3 Jahre nach der Lancierung wird das Spiel immer noch rege gekauft. Das Beste an Orbital aber war, die Firma blieb im Gespräch und damit auch im Geschäft. Mittlerweile ist die Auftragslage wieder gut. Eine 500.000 Franken Umsatz und ein kleiner Gewinn schauten 2012 unter dem Strich heraus. Lernspiele, Präventionsspiele, das Spiel zur Grillsaison eines Schweizer Großverteilers, diese Auftragsarbeiten sind das tägliche Brot von Bitforge. Für ein weiteres großes Spiel, als Nachfolger von Orbital, hat das Geld aber bisher nicht gereicht. Doch wie jeder Entwickler träumt auch Reto Sen von weiteren eigenen Projekten.
Deswegen habe ich auch mal die Firma gegründet und wir versuchen alles, dass wir wieder eigene Entwicklungen machen können.
Zuversichtliche Töne aus der noch kleinen Schweizer Computerspielebranche im Schwerpunkt von Philipp Meyer.
Trend zum Schluss.
4 Jahrzehnte lang gingen sie gemeinsam durchs Leben. Doch nun ist Heinz abserviert worden. Seine Partnerin hat sich von ihm getrennt. Heinz, das ist die Ketchup-Firma. Die Partnerin, die Fastfood-Kette McDonald's. Grund für die Trennung ist, wie so oft, ein anderer Mann. Bernardo Hees. Der neue Chef von Heinz Ketchup war zuvor Chef des Nebenbuhlers von McDonald's, von Burger King. McDonald's findet das geschmacklos. Das war's für heute. Uns gibt's in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Oder rund um die Uhr im Internet srf.ch. Den Trend finden Sie oben rechts bei den Sendungen.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.